Ameisenbär mit Ohren eines Elefanten. Und das finde ich großartig, weil das, was du als Ameisenbär bezeichnet hast, das sind die Mikros, die wir gerade für die Videoaufzeichnung benutzt haben. Elefant hingegen ist hier im Spiel, denn dieses Mikro, in das wir gerade sprechen, das nennt man im Radiojargon auch liebevoll Elefantenpimmel. Du darfst ruhig ins Mikro lachen. Ja, das ist völlig in Ordnung.
Schön, dass der so 0,3 Zentimeter vor meinem Mund ist.
Hey, wir sitzen ja alle in einem Boot. Ne? Insofern alles fein. Das ist ausgesprochen, ausgetrunken mit Sine Knöll. Eine Frau, die anderen Menschen dabei hilft, positiv zu denken.
Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akokoulis und ich bin der Rampen-V. Und heute zu Gast, wie gesagt, Sine Knöll, Coach und Trainerin für positives Denken. Und das auch mit dem Elefantenpimmel in your face. Und das ist überhaupt nicht gendermäßig gemeint, denn ich habe das genauso. Auch ich spreche in dieses Mikrofon. Ich liebe es. Ein wunderschöner Klang, ein Klassiker aus dem Radio, denn ich komme aus dem Radio. Und damals war es das erste Mikrofon, mit dem ich gearbeitet habe. Und heute ist es auch hier im Rampen-V-Studio. So wie du. Sine Knöll, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Wundervoll. Du bist so freundlich und charmant im Staffelfinale. Denn heute ist nicht irgendeine Sendung ausgesprochen, ausgetrunken. Heute ist Staffelfinale. Diese Woche ist die letzte Produktionswoche der ersten Staffel ausgesprochen, ausgetrunken. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir das gemeinsam erleben und du das mit mir teilst und wir darauf ordentlich anstoßen. Herrlich, ja, herrlich.
Das tun wir jetzt schon seit ein paar Stunden, ne?
Ja, das haben wir. Wir haben schon heute Livestream gemacht, wir haben Vorgespräch gemacht und wir haben Videoproduktion gemacht und auf alles angestoßen. Und es ist genau das, wie dieser Podcast funktioniert.
Das gefällt mir, deswegen bin ich hier.
Hervorragend. Für alle, die dich nicht kennen, gerne einmal kurz ein paar Worte über dich. Wer bist du? Was machst du?
Ich habe mich darauf spezialisiert, Berufstätigen vor allem zu helfen, positiver und ausgeglichener durch die Arbeitswoche zu gehen, weil ich einfach selbst gemerkt habe, wie man häufig in diesem Hamsterrad gefangen ist und sich montags schon auf freitags freut und ich das unterbrechen wollte, dass man so gefangen in diesem Hamsterrad ist und alles im Leben einfach genießt, ohne sich zu wünschen, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Und da unterstütze ich im Einzelcoaching und in Gruppenkursen jetzt seit fast 2 Jahren.
Und hast ein Studio aufgemacht. Mhm. Und das ist ja so, wie du gesagt hast, ein Äquivalent zu einem Yoga-Studio, wo man nicht lernt, sich in bestimmten Positionen oder in bestimmten Bewegungsabläufen zu bewegen, sondern wo man einen Raum hat, in dem man an sich arbeiten kann, an seiner Aufmerksamkeit, an seiner Entspannung arbeiten kann. Kann man das so sagen?
Ja, Entspannung. Ich glaube, da denken viele gleich daran, dass es irgendwie um klassische Entspannungsübungen geht, wie autogenes Training oder ähnliches. Das steht bei mir nicht im Fokus, aber du hast es schon ganz richtig gesagt, es ist ein Studio-Konzept, wo man sich eben um seine Gedanken, um sein gesundes Mindset kümmern kann. Weil ich glaube, wir alle bekommen das mit in unserer Gesellschaft. Burnout, Stress, all das sind Themen, die uns alle jetzt lange begleiten. Irgendwie auch so eine latente Unzufriedenheit bei vielen. Und da wollte ich eben einen Raum schaffen, dass man im Grunde, wie man sich, wir wissen das alle, gesunde Ernährung, Bewegung ist richtig und wichtig für unser Wohlbefinden. Aber dass man eben auch in den Gedanken, das Mindset, weil das ist eigentlich meiner Meinung nach der Ursprung von allem, unsere Gedanken, dass man sich darum anfängt zu kümmern und dass es einem dadurch besser geht, dass man eben einfach mal sich selbst hinterfragt, sich Zeit für sich nimmt und seine Gedanken im Grunde regelmäßig trainiert.
Wie macht man das denn ganz konkret?
Das macht man ganz konkret, indem man sich Zeit für sich nimmt, hinsetzt. Tatsächlich ist es in meinen Kursen so, dass also die Meditation hat auch immer einen kleinen Anteil in den Kursen, aber da sitzen wirklich die Teilnehmer mit Zettel und Stift. Und ich führe durch verschiedene Coaching-Übungen, die ich eben so aufbereitet habe, dass es in der Gruppe funktioniert. Es gibt auch wirklich keinen Austausch. Also die Leute können natürlich, ich mache das online und auch bei mir vor Ort in Lüneburg, natürlich kann man bei Fragen den Chat online nutzen oder bei in Lüneburg auch einfach Handzeichen und dann komme ich eben rum. Aber es geht darum, dass man eine Stunde lang mal nur bei sich ist, bei seinen eigenen Gedanken, sich mit sich auseinandersetzt. Ich führe, wie gesagt, durch Coaching-Übungen. Man beantwortet das schriftlich für sich, sieht es schwarz auf weiß. Dadurch, dass man aufschreibt, kommt man auch sehr gut auf den Punkt, fokussiert sich. Weil ich glaube, wir kennen das alle, dass diese Gedanken oft, unsere Gedanken oft abschweifen und dass man wirklich mal fokussiert sich mit sich auseinandersetzt und das runterschreibt. Also du kannst dir das wirklich so vorstellen, bei mir sitzen die Leute mit so einem Klemmbrett, Zettel und Stift und schreiben da die Sachen auf.
Okay, das heißt, das ist schon eine Systematik, die dahinter steht. Das ist jetzt nicht einfach so, du schaffst einen Raum und dann kann man da mal lustige Selbsterfahrung machen und sich irgendwas einwerfen und dann mal gucken, was passiert, sondern das folgt schon einem wirklich sehr systematischen und auf psychologischen Mechanismen basierenden Konzept, das du anleitest.
Ja, total. Also klar entspringt das irgendwie allem meinem Kopf. Also ich habe verschiedene Ansätze vereinigt. Da ich habe eine Ausbildung zum Resilienztrainer. Ich mache viel Fortbildung in der positiven Psychologie. Aber die Konzepte an sich habe ich selbst entwickelt und ich bin mir da auch durchaus meiner Verantwortung bewusst. Ich denke, das weißt du auch, Mindset, Thema Persönlichkeitsentwicklung, das kann schon mal, oder das ist einfach ein Thema, was tief gehen kann und dass man da eben nicht irgendeinen Quatsch an die Hand gibt, sondern das auch wirklich durchdacht anhand von Konzepten, die es auf dem Markt gibt. Gerade die positive Psychologie bin ich sehr begeistert von. Das ist, da gibt es viele empirische Studien zu bestimmten Übungen und genau da leite ich dann eben durch zu verschiedenen Schwerpunkten. Ich habe verschiedene Kurse, jetzt 4 Stück mit verschiedenen Schwerpunkten, dass man eben auch weiß, okay, diese Woche habe ich eher Lust, positive Emotionen zu tanken oder diese Woche muss ich eher mal wieder lernen, mit negativen Gedanken umzugehen oder Herausforderungen, Stichwort Resilienz. Und dann kommt man in diesen Kurs und wird da eben systematisch durchgeführt. Und es ist nicht so, dass die Leute sich hinsetzen und eine Stunde quer Gedanken aufschreiben. Ich denke, unsere Gedanken gehen oft genug mit uns durch, sondern dass man wirklich da durchgeführt wird zu bestimmten Fragen.
Also ich habe so einen Gedanken, ich habe Lust, jetzt was zu trinken.
Weinerlich.
Hello! Wir trinken einen schönen Weißwein, den ich mitgebracht habe aufgrund deiner Wünsche. Und zwar einen Vermentino von Vecchia Torre aus Italien. Reich mir dein Glas.
Gerne.
Da ist ja nichts mehr drin.
Nee.
Das geht ja so nicht.
Frechheit.
Da lassen wir mal die Luft raus. Das ist auch sehr entspannt. Ich finde, es ist ein sehr meditativer Vorgang, Wein aus Flaschen in Gläser zu gießen und dann damit anzustoßen. Cheers.
Cheers.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Herrlich. Mhm. Herrlich. Und wie immer in der Produktion ist es so, dass wir zuerst Video machen und dann den Podcast. Und das Spannende ist, dass der Wein im Laufe der Produktionszeit ein bisschen Temperatur gewinnt. Das heißt, am Anfang war der noch sehr kühl, ein bisschen zu kühl am Anfang der Aufzeichnung. Jetzt ist er temperaturmäßig schon ein bisschen drüber und gleichzeitig macht es das auch total spannend, weil die Aromatik anders ist. Wir hatten am Anfang eher kräutrige Noten, jetzt schmecke ich eher so eine Fruchtsüße raus. Die wenige Süße, die da ist, wir haben hier einen Restzucker von 5,3 Gramm zu einer Restsäure von 5,7 Gramm. Das ist schon relativ ausgewogen und frisch und trotzdem finde ich, schmecken die Fruchtnuancen jetzt anders. Das, was vorher noch pfirsichig war, das schmeckt jetzt eher in Richtung Aprikose, einer reifen Aprikose, vielleicht so ein bisschen so eine geschwefelte, getrocknete Aprikose, also so ein bisschen mehr Trockenfrucht, bisschen substanzieller, bisschen gedörrter, konzentrierter und gleichzeitig eben auch total spannend, diese Entwicklung zu beobachten. Beides ist gut und vor allem knallt beides auch ordentlich. Wie schmeckt er dir?
Sehr gut. Ich fand das auch gerade nochmal interessant, wie du es erklärt hast und ich musste ein bisschen lachen, weil ich finde, diese Erklärung konnte passt auch sehr gut zu uns.
Dass wir jetzt auch ein bisschen gedörrt sind. Ja. Genau. Am Anfang waren wir noch so ein bisschen frisch und fruchtig und jetzt sind wir schon ein bisschen gedörrt und verschwefelt. Naja, wie es halt manchmal so ist. Ne? Gehört dazu. Cheers.
Cheers.
Das Konzept dieses Podcasts
ist Weltklasse.
Weltklasse, sage ich da nur. Yes. Yes. Ich finde es total spannend, was du machst und ich finde es auch so wichtig, wir haben vorhin im Video schon kurz drüber gesprochen, das, was du machst, ist ja im Grunde in vielen Fällen die Basis dafür, was ich mit meinen Kunden mache. Weil in dem Moment, wo jemand zu mir kommt und sagt, Thomas, bitte hilf mir, souveräner aufzutreten bei diesem und jenem Vortrag. Ich habe da einen wichtigen Vortrag, ich habe einen Auftritt, vielleicht einen Medienauftritt, TV, irgendwas, wo ich mich präsentieren möchte und das auf eine sehr souveräne Art und Weise tun möchte. Da ist es ja so, dass das funktioniert, wenn ich mit den Leuten daran arbeite, ihre Ressourcen zu finden, freizusetzen, anzureichern und das, was sie sagen wollen, in eine Form bringe, die auch gut rüberkommt. Das funktioniert dann gut, wenn man in der Selbstfürsorge, in der Selbstwirksamkeit ist, seinen Selbstwert weiterentwickelt hat, auf dieses Konto eingezahlt hat und eben auch in der Selbstliebe.
Ja, ja, genau das. Hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dass ich wirklich diese vier Begriffe, die du auch genannt hast, Selbstliebe, Selbstwert etc., ist wirklich, wirklich die Basis von allem erstmal und das Fundament. Und immer wenn ich mit Klienten spreche, hört man immer sofort raus, irgendwie in den ersten Gesprächen, wo hapert's und dass das eigentlich auf alles zurückzuführen ist, dass man erstmal eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufbaut. Um eben darauf, das ist so dieses Grundfundament, weil wenn ich keine gesunde Beziehung zu mir selbst habe, nicht weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich, was tut mir gut und mich auch selbst irgendwie in so einem gesunden Rahmen wertschätze und gut finde, ich glaube, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig, irgendwie Zufriedenheit im Leben zu haben, Ausgeglichenheit im Leben zu haben, weil man ja immer im Widerstand im Grunde mit sich selbst ist.
Ja, ich habe mal in der Coaching-Ausbildung den Satz gelernt, walk your talk. Gehst du denn liebevoll mit dir um?
Mittlerweile ja. Früher gar nicht. Also ich war wirklich, ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich das mal Revue passieren lasse, wie ich wirklich immer wie so ein kleiner böser Mensch mit so einer Peitsche im Grunde in meinem Kopf stand und mich selbst bestraft habe für alles, was ich so getan habe, also emotional, verbal bestraft habe. Wir haben ja alle so viel Selbstgespräche den ganzen Tag, darüber sind wir uns gar nicht, glaube ich, häufig bewusst. Und da einfach immer mir signalisiert habe, hey, du bist nicht gut genug, du bist, keine Ahnung, hässlich, du bist zu dick, du bist faul. Und wie man da wirklich mit sich selbst redet. Und das habe ich komplett verändert. Und ich kann heute behaupten und hier stehen und sagen, ich habe eine gesunde Beziehung zu mir selbst. Und selbst wenn ich mal merke, dass ich in alte Muster verfalle, bin ich sehr achtsam, merke das und mache was dagegen.
Dekantiert.
Da mal in die Tiefe gefragt. Mhm. Glaubst du, dass das eine Gender-Thematik ist?
Super spannend. Muss kurz Ratter-Ratter machen in meinem Kopf.
Ich sag mal, während es rattert, während da in deinem Kopf der Arbeitsprozess ist, vielleicht nochmal als Impuls. Das Klischeebild ist ja so, eine Frau steht vorm Spiegel, sieht super aus, total schön zurechtgemacht, trägt ein tolles Outfit, guckt sich an, sieht ihr Spiegelbild und sagt, oh, da an den Oberschenkeln, das ist irgendwie nicht so und oh, die Haare sind hier ein bisschen dünn geworden. So, anderes Bild, ein Mann steht vorm Spiegel, Riesenbauch, Halbglatze, ungepflegtes Gesicht, Zigarette in der Hand, Dosenbier im weißen Unterhemd, guckt sich an und sagt, oh, geiler Typ läuft bei mir, klopft sich auf den Bauch. Das ist ja so das Klischeebild.
Ja, ich muss gerade sehr lachen. Total spannende Frage. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn man jetzt in Schubladen denken würde, wäre das schon überwiegend, dass wir Frauen vielleicht da eher kritisch mit uns selbst umgehen. Aber ich glaube, dass gerade das Thema Selbstliebe genderübergreifend ein super wichtiges Thema ist. Und ich glaube, bei den Männern ist es ein genauso wichtiges Thema wie bei den Frauen. Nur es zeigt sich anders. Und ich glaube, dass gerade Selbstliebe hört sich auch schon so emotional und feminin an, dass viele Männer denken, nö, das brauche ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht aufs Äußere weniger bezogen ist, aber ich glaube, es geht auch um den Charakter da ganz viel und da auch mit sich im Reinen zu sein. Und ja, bekommt man, glaube ich, viel mit, gerade so, wenn man mit Freundinnen spricht, in Beziehungen, die Männer. Ich glaube, eine gute Portion Selbstliebe würde auch vielen Männern sehr, sehr gut tun.
Ich denke da gerade an einen Podcast-Gast, der vor einigen Wochen hier war, Carina Stöwe, deren Podcast, also sie macht einen eigenen Podcast, deren Podcast heißt Am Ende interessiert es jeden. Und dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit. Und sie ist eine Frau, die sehr für diese Gender-Thematik brennt und eben dann nicht nur für Frauenrechte kämpft, sondern auch für Männerrechte, was ich sehr, sehr schön und sehr lobenswert finde und sehr wichtig finde. Und sie sagt, ja, auch einem Mann sollte es einer gleichberechtigten Gesellschaft erlaubt sein, zu weinen, Gefühle zu zeigen, Schwäche zu zeigen und eben auch ein emotionales Wesen zu sein und eben nicht immer nur stark und perfekt und immer nur der Machertyp, der Bäume fällt und Mammuts jagt, sondern eben auch Gefühle zeigen zu dürfen. Genauso wie es einer Frau eben erlaubt sein muss, stark zu sein und Führungspersönlichkeit zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil die Gesellschaft erwartet ja von beiden Geschlechtern die Erfüllung gewisser Rollen. Und in dem Moment, wo wir diese Rollen als Individuum nicht erfüllen, sind wir ja gefühlt im Defizit.
Mhm. Super, super spannend, weil einer meiner ersten Posts auf Instagram ist, da ist ein sehr hübscher Mann drauf, der ist ein Bekannter von mir oder ein Freund von mir.
Und läuft da steht, bei dir?
Nee, der ist verheiratet. Ist ein sehr guter Freund von
läuft,
mir.
Läuft, der ist recht bei dir.
Und da steht irgendwie sowas wie Mindful is the new sexy. Genau das. Ich finde nicht nur, dass es Männern erlaubt sein sollte, Emotionen zu zeigen und irgendwie auch mal zu weinen. Ich persönlich finde es mega attraktiv, wenn ein Mann eben auch zu seiner emotionalen Seite steht, zu seinen Gefühlen steht. Ich finde, Schwäche zeigen oder Emotionen, das wird ja so als Schwäche ausgelegt bei uns, ne? Aber Emotionen zu zeigen, eine verletzliche Seite zu zeigen, ist die größte Stärke, die ein Mensch haben kann.
Bin ich völlig bei dir. Und gleichzeitig, ich stelle jetzt mal die These auf, gucken, was sie mit dir macht, willst du als Frau doch auch keinen Lappen, oder?
Nee, genau. Ich glaube, das ist ein grundsätzlich großes Problem, mag ich nicht so das Wort, aber eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft. Und das merke ich auch immer wieder. Ich bin jetzt 32, ich bin auch gerade wieder Single seit einem Jahr. Und ich merke das schon, dass ich merke, die Rolle der Frau verändert sich. Aber auch manchmal tun mir die Männer richtig leid, weil ich denke, ja, der arme Mann, der neben mir ist, der muss auch eine starke Schulter haben, aber auch irgendwie Emotionen zeigen. Das ist ja irgendwie auch so ein interessanter Zwiespalt und ein Anspruch, den man da irgendwie hat.
Glaubst du, dass es früher einfacher war? Sagen wir mal früher, 1950er Jahre?
Einfacher weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass die Rollen da klarer definiert waren. Wenn ich das jetzt so in meiner ganz naiven, ungebildeten Art in dem Bereich sage, glaube ich schon, dass es da klarer war, dass die Frau war halt die Frau, die braucht einen starken Mann, die hat sich sehr in Klischee gesprochen um den Haushalt gekümmert, um die Kinder. Und heute ist es einfach so, ey, ich möchte auch, also genau wie du sagst, irgendwie einen Lappen will ich irgendwie auch nicht. Ne? Ich möchte eine starke Schulter, aber hey, ich möchte Karriere machen. Ich baue gerade ein Unternehmen auf. Im Moment bin ich noch selbstständig, aber ich möchte irgendwann Mitarbeiter haben. Da muss ich stark sein, da möchte ich stark sein. Und ich glaube schon, dass es da den Männern manchmal auch an Orientierung fehlt.
Ich glaube, dass es eine super spannende Thematik ist und ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen, die wir als Gesellschaft derzeit haben. Weil das, was die Menschen in den 1950er Jahren erlebt haben, war vielleicht funktional. Glücklich waren die aber alle nicht. Das waren alles Menschen, die traumatisiert waren vom Zweiten Weltkrieg, die das alles gedeckelt haben und die im Zuge des Wiederaufbaus natürlich alles auf Umsetzung, auf Wiederaufbau, auf Power, auf wieder in die wirtschaftliche Kraft kommen gesetzt haben und alles, was da irgendwo im Hintergrund brodelte, natürlich absolut krass gedeckelt haben und dadurch auch verhindert haben, dass eine Auseinandersetzung damit stattfindet. Und das ist ja ein Thema, das wirst du als Coach auch wissen, was ja seit einigen Jahren so ein Modethema im Coaching in der Szene ist, nämlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte als Kriegsenkel. Also das, was Eltern, was Großeltern erlebt haben, aufzuarbeiten, was die damals nicht getan haben, auch ob der Situation, ob der Anforderungen von außen und dass wir jetzt im Endeffekt damit konfrontiert sind, uns damit auseinanderzusetzen, welche Traumata diese Menschen erlebt haben. Und das wiederum im Kontext von Gender-Identität ist natürlich eine extreme Herausforderung.
Ja, total. Also ich sehe das genauso wie du. Ich weiß, das ist vielleicht eine krasse These, aber ich habe immer so ein bisschen, wenn ich dir so jetzt auch zuhöre bei dem, was du sagst, so ein bisschen im Hinterkopf, uns geht es teilweise zu gut, gerade hier so in Deutschland. Wir haben nicht so eine Riesenaufgabe. Wir müssen uns nicht für den Wiederaufbau einsetzen, nicht für die Wiedervereinigung. Gerade ist unsere Gesellschaft auch diese Gen Y, wo ich ja herkomme, du ja auch, ne? Ja, Gen, nee, du bist...
Nicht mehr ganz,
okay. Aber so wirklich so dieses Why, was ist eigentlich meine Aufgabe hier im
Gen
Leben?
Whatever.
Gen Wine.
Generation Wine.
Nachgeschenkt.
Oh, da ist nichts für ein Glas hier, da geht noch was. Hervorragend. Hier, komm, wir machen jetzt einfach die Flasche leer, das ist ja hier.
Ja, komm, schenk ein hier.
Also der wird jetzt nur noch warm und deswegen, ja. Oh, ja. Ja. Du bist der Gast. Aber der Gastgeber kriegt die Schenkel.
Ja, finde ich auch gut.
So. Cheers.
Cheers.
Wo waren wir?
Weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Genau,
Gen Y.
So ein bisschen, was ist eigentlich meine Aufgabe im Leben? Wofür möchte ich mich einsetzen? Und ich habe mal, als ich so unzufrieden im Job war, habe ich mal von meinem Vater irgendwann so diesen Ausspruch gehört, hey, du kannst auch froh sein, wenn du so ab und zu mal lachst bei der Arbeit. Ne? So, also früher ging es darum, Geld zu verdienen und sich ein gutes Leben aufzubauen. Und was habt ihr eigentlich teilweise für Ansprüche? Und ich glaube, dadurch ist so ein bisschen das Thema aufgekommen, hey, dieser Sinn im Leben, was will ich eigentlich? Selbstverwirklichung. Und dann gepaart mit dieser ganzen Gender-Diskussion, wir haben schon ordentlich zu tun.
So, was will ich eigentlich? Ja, ich will Selbstverwirklichung, ich will Karriere, ich will mein Unternehmen aufbauen, ich will einen Mann, der weint, aber ich will auch einen Mann, der die stärkere Schulter ist und ich will ein Haus mit Gartenzaun und mit einem Sternauto davor und alles und überhaupt. Wir wollen alles.
Ja.
Ich will auch alles. Die Frage ist, macht uns das glücklich?
Ja, nein, genau. Und da eben hinzuschauen, ich finde das, was du gerade auch so aufgezählt hast, ist ja dieses Bild, wie es sein soll. Ich finde, was viel uns durch, also kann ich jedenfalls selbst von mir so sagen, viel durch Serien früher aufgezeigt wurde, wie man sein soll, auch gerade als Frau. Und ich habe mich doll dadurch prägen lassen. Das habe ich ganz, ganz spät erst gemerkt. Und dann aber in sich reinzuhören, was will ich eigentlich wirklich? Und klar haben wir gerade so ein bisschen scherzhaft geredet, so der Mann soll dieses und jenes. Aber wenn ich priorisieren müsste, würde ich ganz klar sagen, ich möchte jemanden, der selbstreflektiert ist und auch seinen Emotionen nahe ist und da auch Emotionen zulassen kann. Und dann ist vielleicht die starke Schulter nicht mehr ganz so wichtig, ne?
Sicher.
Ja, sicher, weil man möchte ja auch befreundet sein, wenn man so 40 Jahre gemeinsam durchs Leben geht.
Du hast ja Ansprüche, 40 Jahre. Meine Eltern hatten gerade 40. Hochzeitstag tatsächlich am Wochenende.
Oh wow.
40 Jahre, schön. Ja.
Gibt's das heute noch?
Ja, tatsächlich. Also schön. Schon beeindruckend. Ich hab dann angerufen und gratuliert und gesagt, okay, ihr kriegt jetzt beide eine Tapferkeitsmedaille. Nein, im Ernst, ich finde das total beeindruckend und es ist leider tatsächlich so, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben und das eben auch mit unseren Beziehungen machen und ich will das überhaupt nicht schlecht reden, also Online-Dating und Tinder und die ganzen anderen Portale, die es gibt, die haben durchaus Potenzial und das, was du draus machst, ist eigentlich das Entscheidende. Nur die Mentalität, damit umzugehen und das eben nicht nur auf Beziehungsebene, aber da finde ich es eben besonders schlimm, wenn wir eben saisonorientiert denken und sagen, naja, jetzt gerade für den Sommer hätte ich gerne so einen Surfertyp und im Winter dann lieber irgendwie so ein bisschen Kuscheling, der gut kochen kann und dann als Mann, der eine Frau sucht, das Äquivalent dazu. Nee, das finde ich einfach irgendwo respektlos gegenüber den Menschen. Das finde ich menschenverachtend und das finde ich auch einfach schade. Ich sage nicht, dass ich grundsätzlich eine Freiheit in der Lebensführung und Lebenserfahrung ablehne. Kann jeder machen, wie er will. Nur ich finde es wichtig, eine Nachhaltigkeit im Umgang mit anderen Menschen zu haben, im Umgang mit sich selbst zu haben und einfach drüber nachzudenken, was mache ich da mit anderen, was mache ich da mit mir auch in dem Moment. Und das spiegelt sich ja auch wieder, das hat man ja in Möbeln, früher hat man einmal im Leben Möbel gekauft, nämlich dann, wenn man geheiratet hat, hat man einmal Möbel gekauft, hat die lange abbezahlt und wenn was kaputt war, hat man es repariert. Und so ist es mit Beziehungen auch gewesen. Und heute ist, oh, da ist irgendwie eine Kante kaputt, schmeiß nur weg, kauf was Neues.
Ich finde es gerade super, super spannend, dass du das Thema ansprichst, weil wir sitzen jetzt hier echt schon seit 4 Stunden, glaube ich, zusammen. Wir hatten darüber tatsächlich noch nicht gesprochen, aber das ist gerade ein Thema, was ganz, ganz akut bei mir ist. Und zwar hatte ich mich tatsächlich mal testweise 2 Wochen, glaube ich, bei Tinder angemeldet. Ich war vorher da gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf hier so öffentlich, aber sagen wir mal allgemein Dating-Plattform. Ich habe da ganz viel mit Freundinnen drüber gesprochen. Ich finde, das hat unsere Dating-Kultur und Gesellschaft kaputt gemacht. Ich persönlich finde es für mich ganz furchtbar, was da passiert. Der nächste ist ja nur ein Wisch weg. Wenn der mich jetzt irgendwie ein bisschen nervt, dann unmatche ich diese Person halt wieder. Ich finde auch, das ist teilweise sehr unwertschätzend und auch respektlos irgendwo. Und ich habe das noch nicht ganz ergründet für mich bis zum letzten Schritt, aber ich habe da mir ganz, ganz viele Gedanken in letzter Zeit drüber gemacht, weil ich habe mich jetzt wieder abgemeldet tatsächlich nach 2 Wochen, weil ich gesagt habe, nein, das geht nicht mit meinen Werten konform. Denn ich bin eine Person, ich bin sehr wertschätzend. Ich bin dann auch so, wenn ich Zeit für jemanden aufbringe, möchte ich auch, dass diese Person Zeit für mich aufbringt und ich nicht mit einem Wisch gleich wieder weg bin. Das heißt nicht, dass man immer gleich heiraten muss, aber dass man diese Person mal kennenlernt. Und genau wie du sagst, dieses nur eine Kleinigkeit stört mich da jetzt. Ey, guck doch mal wirklich hinter die Fassade, welche Energie ist dahinter, was für ein Mensch, also wer ist da wirklich dahinter? Unabhängig davon, was jetzt einmal kurz geschrieben wird, gesagt wird. Und ich glaube, da machen sich viele nicht mehr so die Mühe, wirklich dahin zu gucken, welcher Mensch steht da eigentlich hinter und geht das eben, das, was ich gerade so nebenbei gesagt habe, aber ist das ein Partner, ist das ein Freund fürs Leben, mit dem ich mir vorstellen kann, durchs Leben zu gehen?
Ich glaube, das, was du sagst, ist durchaus ein wichtiger Punkt, weil es ja auch irgendwo an das anknüpft, was ich gerade in den Raum geworfen habe und deine persönliche Erfahrung damit schildert. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass nicht das Medium das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Das Medium ist ein Abbild einer Situation, die du zum Beispiel in einer Bar hast, wenn wir jetzt Portale nehmen wie Tinder oder Luvu, was auch immer. Also diese Dating-Plattformen, die eben nicht auf einem psychologischen Test basieren, wo man erstmal einen Fragebogen ausfüllt, sondern wirklich optischer Eindruck, ja, nein. In Kontakt kommen, kurz schreiben, ja, nein. Ich glaube, dass das ein ziemlich gutes Abbild einer Situation ist, wenn du in eine Bar gehst und jemanden siehst. Dann hast du erstmal einen visuellen Eindruck. Und dann entscheidet dein Unterbewusstsein innerhalb von Sekunden, ja oder nein. Und dann kommst du eventuell ins Gespräch. Und dann entscheidest du in einem kurzen Gespräch, ja oder nein. Und alles das, was darauf folgt, basiert auf diesen kurzen situativen Entscheidungen. Und das ist im Grunde nur eine digitalisierte Version davon, wenn du es so einsetzt. Und du kannst in eine Bar gehen und sagen so, ey, ich suche mir jetzt irgendwie den hübschesten Menschen hier aus und dann nehme ich mir, was ich will, egal wie es der Person damit geht. Oder ich gucke mal, was passiert und habe eine Begegnung auf menschlicher Ebene. Und ich will wirklich in keinster Weise Casual Dating oder irgendwas verurteilen. Jeder kann machen, was er will. Wichtig ist Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, das zu kommunizieren, was man will. Über 50% der Tinder-User sind in festen Beziehungen und suchen einen Seitensprung. Das ist halt die Problematik. Wegwerfgesellschaft, ich nehme mir, was ich will und dann das sogenannte Ghosting, meld mich einfach nicht mehr. Das ist die Problematik.
Das hast du eigentlich nochmal schön auf den Punkt gebracht, gut, dass du es so gesagt hast, weil genau, eigentlich finde ich die Plattform, die Idee super cool an sich und war auch, ich dachte so, nee, Alter, ich mach das jetzt mal. Aber genau das und dieses Ghosting, weil ich finde immer so, Alter, Leute, wo ist denn die Wertschätzung geblieben? Wenn mir jemand doch auf einmal nicht gefällt, ich nehme mir echt Zeit und begründe das und sage so, hey, sorry, irgendwie passt doch nicht bei uns, aber dieses einfach nicht mehr schreiben, das ist halt so unwertschätzend. Und ich glaube, da ist halt dieses, und dann, okay, dann wische ich halt zur nächsten Person so ungefähr. Und ich glaube aber auch, die Plattform ist eine tolle Möglichkeit, könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber gerade so in der Corona-Zeit war das vielleicht für viele auch so eine Hilfestellung, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, aber dann wirklich, wie damit umgegangen wird und wie man sich da verhält. Also gerade Wertschätzung ist für mich ein riesengroßes Thema.
Ja, und ich glaube, dass es eben nicht mit einer Online-Plattform zu tun hat, sondern dass so eine Plattform einfach nur eine digitale Möglichkeit des Umgangs ist. Und solche Menschen, die auf diese Art und Weise mit ihrem Gegenüber auf dieser Plattform so umgehen, denen willst du auch in der Bar nicht begegnen, weil die machen das da genauso. Das ändert nichts an den Menschen. Die Problematik ist die Sozialisation. Die Problematik ist das Wertekonzept, nach dem sie leben. Und das ist ja etwas, was die sich nicht, naja, was heißt ausgesucht haben. Sie können es reflektieren. Setzt aber auch voraus, dass sie in einem gesellschaftlichen Umfeld leben, das das auch ermöglicht. Ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Ist auch wieder so. Trotzdem ist natürlich die Gesellschaft irgendwo schon ein Spiegel dessen oder andersrum. Das Verhalten von Menschen, von der Mehrheit, ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Werte. Und wenn wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, in einer egozentrierten, vielleicht sogar narzisstischen Gesellschaft, dann ist das, was da passiert, im Grunde nur ein Spiegel dessen. Und dann ist nicht ein Medium das Problem, sondern unser Umgang.
Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da was zuzufügen habe. Ich finde wirklich, du hast es gerade auf den Punkt gebracht, es ist wirklich die Gesellschaft irgendwie, beziehungsweise die Werte, die wir da leben. Aber meine Theorie ist auch, ich glaube auch nicht, dass es das Medium an sich ist, aber ich glaube, dieses Medium beschleunigt vielleicht eine Richtung nochmal, die vielleicht schon in uns ist. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich glaube schon, dass es dadurch einfacher geworden ist, weil ich merke ja auch, irgendwann zum Schluss dachte ich auch so, nee, komm, Sina, du wolltest Wertschätzung leben, schreib dem jetzt nochmal eine ordentliche Nachricht. Nicht einfach ghosten, aber es ist total einfach, das da mal zu machen. Ich war auch sehr verleitet, einfach zu sagen, oh, komm, ist mir jetzt egal. Aber nein, ich habe immer eine nette Abschiedsnachricht geschrieben.
So, hey, danke für den schönen Abend. Ciao.
High five, clap.
Oha. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde diesen Podcast von explicit auf indiziert. Nice. First time hier. Hier ist Papier, wenn du möchtest. Ja, hervorragend.
Happens. Hat aber nicht hier die Technik kaputt gemacht.
Nein.
Oh Gott.
Du weißt doch, das Motto dieses Podcasts ist nicht spucken, sondern schlucken. Sina musste gerade so sehr lachen, dass der Wein die falsche Richtung genommen hat und so wie es bei klassischen Weinproben manchmal gemacht wird, wieder ausgespuckt wurde. Aber das war eigentlich nicht Sinn des Ganzen. Das ist hervorragend. So ist das im Staffelfinale. Eskalation! Cheers! Hervorragend.
Ich gucke jetzt in die Richtung, wenn ich Wein trinke.
Das gab's noch nie. Ausgesprochen, ausgetrunken, eskaliert. Und weitere Eskalationen, die bekommst du in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken mit Sina Knöll. Wenn dir das gefallen hat und du mehr darüber erfahren möchtest, wie du positiv denken, leben und lieben kannst und dadurch natürlich auch eine Basis schaffen kannst für souveränes Auftreten, egal ob auf Tinder oder bei der Hauptversammlung, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du einen Link zu dem, was Sina macht und zu ihrem Social Media. Und wenn dir gefallen hat, was ich mache, dann schau ebenfalls in die Shownotes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das wirklich gut gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Und wenn dir das wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen ausgetrunken kommt am Mittwoch wieder mit der zweiten Folge mit Sina Knöll. Bis dahin, nimm dir ein Glas, lass die Luft raus, Vollgas. Denk dran, Staffelfinale. Gruß daheim.